Hallo, hallo. Ihr habt einen leichten Seufzer gehört. Der kam von Marie. Ich bin gut gelaunt.
Ich auch.
Das ist schön. Das freut alle, glaube ich. Ja, und heute sitzen wir hier heute mal nicht in Berlin, sondern auf diesem legendären Teppich, auf dem Marie letzte Woche oder vorletzte Woche saß. Und ja, ich bin in Hamburg.
Michael, du bist nicht bei mir eingezogen für alle, die jetzt denken, was ist da los? Weil du hast ja auch ein Geheimnis gelüftet.
Genau.
Ich möchte jetzt direkt schon wieder ablenken von mir.
Ach so.
Übrigens,
toll.
Es ist ja Wochenende und wir sitzen jetzt hier schön gemütlich mit einem Kaffeechen, den du mitgebracht hast. Habe ich mich übrigens sehr darüber gefreut.
Das freut mich.
Und deswegen bin ich ja auch gut drauf, weil ich ja so gerne Kaffee trinke.
Aber nicht mit Milch.
Nicht mit Milch.
Das ist der Fehler, den ich gemacht habe.
Das haben wir dann ausgesiebt.
So viele Fehler. Ich mache immer nur Fehler, wenn ich Frauen begegne. Aber Marie hat gelernt, mich zu tolerieren über die Jahre. Ja, ihr merkt, ich bin offensichtlich wirklich ganz gut drauf. Aber
Michael, woran liegt das denn? Erzähl doch mal.
Ja, das liegt daran, dass ich ja nicht ohne Grund in Hamburg bin. Denn wer die letzte Folge gehört hat, der weiß ja, dass ich ja nicht mehr Single bin. Mhm. Es gibt ja schon diverse Fotos. Hast du, habe ich dir gar nicht gezeigt. Es gibt jetzt schon diverse Fotos, wenn wir zusammen, also wenn sie mich in Berlin besucht und wir durch Berlin laufen, mir wurden schon zwei Fotos zugeschickt. Von Leuten, die mich halt erkannt haben, die mich halt nicht ansprechen wollten und dann so ein Foto gemacht haben und dann haben sie es mir geschickt.
Ach,
wie wir da halt langlaufen.
Ach, als wir uns das letzte Mal hier in Hamburg getroffen haben, da habe ich sie ja auch kennengelernt.
Ah, du wusstest nicht, wer sie ist, wie sie einzuordnen ist.
Ja, weil das war ja dann noch nicht so richtig klar. Also zumindest mir war es noch nicht klar. Und da hast du es mir ja dann eröffnet, ganz feierlich. Und aber erzähl doch vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass da sehr viele Fragen kommen.
Von wem?
Von unseren Zuhörern,
ach so.
Zuhörerinnen. Wie du dich jetzt gerade so fühlst.
Naja, es ist ja tatsächlich so, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon erzählt, dass ich eigentlich angenommen habe, wenn ich jetzt gerade so Frauen gesehen habe, die mich vielleicht interessiert hätten, rein optisch oder so, da habe ich nur, gingen alle bei mir alle Alarmglocken an, durch die Erfahrungen der letzten Jahre, an denen ich natürlich auch nicht unbeteiligt war, nehmen wir mal zwei dazu, aber ich habe immer nur Probleme gesehen, ja, also bevor ich, also wahrscheinlich Bindungsangst pur, ja, also wirklich die Erfahrung, meine Psyche sagt, pass mal auf, Michael, das wird so wie beim letzten Mal, du musst dich jetzt vor dir selbst beschützen oder so, ne? Und das war, ging halt über diesen Umweg, dass wir uns halt vor 15 Jahren waren wir ja auch mal zusammen und daher war halt diese Vertrautheit da und über diesen Umweg ist das echt alles entspannt für mich im Kopf, ganz komisch. Es ist ganz seltsam. Ja, also
so sollte es doch sein.
Genau.
Ganz entspannt. Sag mal, magst du eigentlich ein Glas Wasser?
Oh, wow. Das ist eine sehr teure Wasserkanne, ne? Wenn ich das so richtig Stelton wahrscheinlich.
Ja.
Du hast über die Produktwerbung des Abends wieder 8.000 Euro verdient. Nein, das war ein Scherz.
So ein Geld verdient.
Ja, toll. Gut.
Oh Gott. Ja, das stelle ich mir schön vor und gleichermaßen auch ein bisschen seltsam, oder? Weil sucht man da vielleicht so ein bisschen, geht man da in die Vergangenheit und spricht so alte Muster dann nochmal zusammen an? Oder ist das gar kein Thema?
Das ist ja das Krasse. Und das ist tatsächlich, es gab damals ja auch Verletzungen, ja, auch von beiden Seiten, und die sind verarbeitet. Nach 15 Jahren ist sowas verarbeitet, und also zumindest bei mir und bei ihr. Und darum, das war ja dieses Surreale eigentlich, ja. Dass man letztendlich gar nicht sich beweisen musste oder erstmal den anderen, was heißt beweisen oder dem anderen erstmal nachvollziehen musste, wie der andere tickt. Ja, weil man, das wusste man ja schon. So, ja, oder das wusste ich schon, aber wir wissen das so ein bisschen voneinander. Aber wir sind ja dann, diese Persönlichkeiten von damals, die sind ja gereift. Sind erwachsener geworden. Ich will nicht. Und sie ist erwachsener geworden als ich. Würde ich jetzt mal so einschätzen. Und darum ist es auch eine entspanntere, eine coole, also es ist einfach cooler. Mhm. Ja. ich wünsche das natürlich nicht jedem, dass, ja, dass dann, dass jetzt so ein Weg da sein sollte, der so 15, 16, 17 Jahre dauert, dass das klappt. Aber bei mir war das halt wirklich eigentlich auch wirklich ein glücklicher Umstand.
Mhm. Ja. Ich würde sehr gerne wissen, diese Frage treibt mich nämlich gerade so ein bisschen um, wenn ich mich frage, ihr habt euch ja getroffen und die Frage, die ich, also irgendwann wieder nach langer Zeit und die Frage, die ich mir stelle, wann ist man denn dann, also verliebt, was hast du denn da gemerkt, weil dieses Thema, woran merkt man das denn eigentlich? Das ist ja etwas, was total, was mich persönlich auch gerade umtreibt.
Es ist anders, als wenn man sich ganz frisch kennenlernt, weil es ist gar nicht so eine Überzeichnung da, so eine Überhöhung der Person, weil du die Person kennst du ja schon als Mensch sozusagen.
Ja, ja.
Aber es ist, naja, wir waren ja sofort im Alter, also wir haben ja dann praktisch, also nachdem wir uns getroffen haben zum ersten Mal, wir hatten ja vorher schon geschrieben, nur so vorsichtig und mal gucken, ja, aber ab dem Punkt, als wir uns getroffen haben, war da so, haben wir jeden Tag gefacetimed, also praktisch jeden Abend gefacetimed, also wirklich wir gehören jetzt zu unserem festen Tagesablauf, also zum Alltag sozusagen und es ist halt eine totale Vertrautheit da.
Schön.
Wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, wir fallen natürlich mehr andere Sachen ein, aber da bin ich...
Ja, das muss ja auch ein bisschen reifen, das ist ja noch nicht so lange her, noch nicht so lange und noch relativ frisch.
Und das ist diese Verliebtheit wahrscheinlich auch, dass man, also wir uns auch, wir, ganz seltsam, wir sehen uns ja, sagen wir mal, sie wohnt ja in Hamburg, also wir sehen uns immer so 3 Tage in der Woche aufeinander folgend. Mhm. Und diese Zeit kommt uns länger vor, als sie eigentlich ist. Und normalerweise sagt man doch so, naja, also wenn es so langweilig ist oder wenn es nervig ist, oder dann dauert das halt alles viel länger. Aber weil wir füllen das so krass irgendwie gerade unsere Zeit. Mhm. Und das genießen wir das so, dass es halt gar nicht so, dass es uns vorkommt, als würde es nicht nur 2 Tage oder 3 Tage sein.
Mhm. Schön. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie es so weitergeht, was du noch so zu berichten hast. Aber ich gebe dir recht. Also wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass man so ein bisschen ruhig und langsam angehen lassen sollte. Und deswegen völlig verständlich, dass du jetzt nicht die ganzen Details ausplauderst, obwohl ich mir vorstellen kann, dass das viele sehr spannend finden.
Nee, Details sind eher so...
Wen interessieren schon Details?
Ja. Naja, man muss halt immer auch vorsichtig sein, was man erzählt. Ja. Ist ja immer noch eine Öffentlichkeit. Genau, und ich habe dann das hatte ich letzte Folge auch schon erzählt, also wenn ich dann jetzt mal in diese Single-Zeit reingucke, ja, da, also auch die letztens auch wieder ein paar Single-Kumpels getroffen habe, das ist einfach, es wird ja immer verspannter offensichtlich und es ist, was die da für Sachen erzählt haben, da dachte ich so, also auf sowas möchte ich auch nicht, da habe ich auch keine Lust drauf, ja, dieses, also irgendwie scheinen die Leute auch immer unsicherer zu werden,
ja,
weil sie immer mehr schlechte Erfahrungen offensichtlich gemacht haben, ja. Apropos schlechte Erfahrung. Ich klinge richtig angeekelt, merke ich gerade. Obwohl ich dafür gar keinen Grund habe. Also, apropos.
Was kommt denn jetzt?
Schlechte Erfahrung. Als wir die letzte Folge aufgenommen haben von dem Podcast, das war ja auch an einem Tag, wir machen das immer tagsüber, da warst du ja, na, aufgeregt warst du nicht, ja, ein bisschen schon, so ein bisschen freudig erregt, weil du ja seit längerer Zeit mal wieder ein Date hattest. Wie ist es denn gelaufen? Du lächelst so glücklich.
Oh Gott.
Wie war es denn mit Justin? Nee, Dustin.
Justin. Egal. Wir hatten eine gute Zeit. Netter Mann, aber ich habe dann auch relativ schnell für mich entdeckt, dass es nichts ist.
Und
ich bin ja hier in Hamburg jetzt gerade, ne? Mhm. Also haben wir ja schon gesagt. Und ich muss sagen, ich habe nicht viele Männer hier getroffen.
Wie viele waren es denn? Pro Woche. Reicht mir. Reicht uns auch, nein, pro Woche reicht uns das doch.
Quatsch, nein. Also du kennst mich ja, ich bin da ja schon sehr selektiv auch. Und das waren tatsächlich nicht viele. Die Qualität, die ist entscheidend, Michael. Die Qualität. Aber ich muss trotzdem sagen, ja, so richtig gefunkt hat es nicht. Und diese Frage zum Thema, wann ist man denn verliebt und woran merkt man das, das ist echt irgendwie, ich komme da gerade nicht drauf klar. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade was mit mir falsch ist. Weil irgendwie springt der Funke nicht über. Ich habe dann jetzt noch einen getroffen, der ist auch total nett. Und
jetzt kürzlich nochmal,
oder? Über eine Freundin, ja.
Sowieso besser. Über, das ist ja schon mal die richtige. Also über den Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Also nicht das Verkuppeln, sondern dass man darüber jemanden kennenlernt.
Ja, das war auch so eine sozusagen, ja, ich sag mal eine entfernte Empfehlung. Und sie meinte so und so, mach doch mal. Naja,
eine entfernte Empfehlung?
Ja, und dann ist das so zustande gekommen. Und ich habe den vorher aber nicht gesehen. Und nee. Und super sympathisch, alles gut. Aber ich kannte ihn halt eben nicht so im Umgang, ne? Und das ist immer so die Frage, also ich finde das sehr schön und ich bin ja auch kein Tinder-Typ und so, jemanden wirklich dann auch direkt mit einer Empfehlung zu sehen. Allerdings ist mir das auch wichtig, dass ich diese Person wirklich dann auch so wahrnehme, wie ich sie wahrnehme. Also direkt mit Körpersprache, wie redet der, so welcher Funke springt dann da irgendwie über oder auch nicht. Und das ist natürlich trotzdem über eine persönliche Erfahrung irgendwie, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es da ist und dass es irgendwie matchen könnte, weil die mich ja auch kennen. Aber nichtsdestotrotz ist das ja in dem Fall auch jetzt keine aktive Entscheidung von mir gewesen, dass ich den gesehen habe und gesagt habe, boom.
Verliebtheit ist nie eine aktive Entscheidung.
Ich weiß, aber jedenfalls war ich dann offen und wir haben uns getroffen und es war auch wirklich schön. Und ich merke aber, vielleicht will ich auch gar keine Beziehung. Ich rede die ganze Zeit darüber, dass ich irgendwie Single bin und das ist auch völlig in Ordnung. Mir geht es auch wirklich richtig gut.
Wirklich?
Mir geht es wirklich.
Warum zittert deine Stimme dann so? Das war ein Scherz.
Nein, es ist so die Sache. Ich glaube, im Unterbewusstsein, vielleicht möchte ich das gar nicht.
Das ist, glaube ich, eine ganz große, das ist ein großes allgemeingültiges Problem, was, glaube ich, viele Leute haben. Dass man sagt sich immer, man will ja eine Beziehung, man möchte da mit jemandem zusammenkommen und so weiter. Aber irgendwie macht man ja sehr viele Dinge, um genau das zu verhindern. Mhm. Man findet halt viele immer wieder Gründe sozusagen, die dagegen sprechen. Und da muss man mal in sich hineinschauen. Also letztendlich ist es so, was ich da vorhin bei mir angedeutet habe, diese Bindungsangst, das ist ja eine Bindungsangst letztendlich, ja. Du bist jetzt nicht kein überzeugter Single, glaube ich, der sagt, ey, ich bin, oder die sagt, ich will halt als Single leben, bewusst, ja, und das ist halt eine Bindungsangst, die durch die Verletzung durch vorherige Beziehungen oder jede Trennung letztendlich zieht ja eine Verletzung nach sich oder bringt es mit sich. Und da will die Psyche natürlich was dagegen machen. Gegen Glück muss die Psyche sich nicht schützen. Ja, also darum prägen eigentlich, glaube ich, unglückliche Beziehungen einfach mehr als glückliche zum Beispiel. Weil gegen Glück muss die Psyche nichts machen. Und das muss man vielleicht wissen, was dann so unterbewusst abgeht. Aber das ist ja, wie gesagt, was ich ja auch von mir gesagt habe, ich sehe nur Probleme oder so, ja. Also wenn ich das sind ja auch Erfahrungen, meine Erfahrungen der letzten Jahre sozusagen. Ja. Und vielleicht ist es das. Also darum ist das der erste Schritt für dich, vielleicht das auch mal zu. Na okay, jetzt sagst du, vielleicht will ich ja, aber das ist ja auch komisch, ne? Also wenn du sagst, vielleicht will ich ja doch Single bleiben.
Ja, ich glaube, ich will mich da über so einen Status überhaupt nicht definieren. Das ist mir, ich habe auch darüber nachgedacht, vielleicht glaube ich da auch zu viel den anderen gerade und lass mir da so ein bisschen zu viel reinreden. Also so vom Freundeskreis, die dann auch schon sagen so, naja, so mittlerweile, bla bla. Und klar
spielt das... Die haben ihre achten Kinder jetzt inzwischen.
Genau, das spielt natürlich auch eine Rolle, ganz klar. Aber natürlich bin ich ja auch irgendwie erwachsen genug und reflektiert genug, als dass ich sagen kann, ich habe da jetzt Bock drauf oder nicht. Klar, und ich muss schon sagen, natürlich habe ich Bock auf eine Beziehung. Das Ding ist bloß, nicht
um jeden Preis. Du willst nur nichts dafür tun.
Nein, nicht um jeden Preis.
Das ist nämlich das allgemeingültige Problem. Die Leute wollen eine Beziehung, wollen aber eigentlich nichts, oder wollen die große Liebe, wollen aber nichts dafür tun.
Oh, ich bin so bereit, was zu tun.
Ja?
Ja, das weißt du, du kennst mich doch.
Was lief denn falsch mit ihm? Also im Letzten?
Mit dem Letzten?
Was war das Problem?
Das ist so ein persönlicher Funke, der da nicht überspringt. Ein richtig...
Als Typ, der wie er sich gegeben hat und dann...
Ja, und ich glaube, wer anders wäre total froh, überhaupt mal so einen Typen zu treffen. Also wirklich... Ich weiß nicht, was... I don't know. Ich habe keine Ahnung, Michael. Vielleicht setzt mich das unter Druck. Vielleicht werde ich irgendwie... Merke ich, dass meine Muster durchbrochen werden und das macht mir Angst. Vielleicht ist es das aber auch einfach nicht. Und ich denke mal, weißt du, wenn man so viel darüber schon nachdenkt, dann, das sollte doch irgendwie leicht und fluffig sein. Ich habe das ja auch schon gemacht, die Erfahrung, ja. Das ist irgendwie funkt. Und dann ist man zusammen und dann funktioniert das auch. Und das ist wirklich ein richtig cooler, sympathischer Typ.
sieht auch gut aus, ist kreativ, macht ganz viele Dinge.
Macht ganz viele Dinge. Klingt sympathisch.
Nein, wirklich. Und, aber irgendwie so ein bisschen was ist da, das passt nicht.
Hm. Na, da muss man sich natürlich fragen, was Verliebtheit auch ist, ne? Also was passiert in uns, wenn wir uns verlieben? Oder was sind die Auslöser?
Ja, erklär's mir.
Naja, ich bin ganz psychologisch.
Erklär's mir. Fest, so.
Nein, also Verliebtheit ist, es ist natürlich auch ein bisschen desillusionierend, weil diese ganzen großen, wenn man über diese ganzen großen Gefühle, die alle so haben und alles überstrahlen, wenn man dann mitkriegt, also bei mir war Verliebtheit sehr oft einfach ein Beuteschema. Also da wurde ein Beuteschema, ein Muster, hast du ja gesagt, bedient und darauf bin ich angesprungen. Und das ist dann...
Du bist so durchschaubar.
Ja, es ist wirklich, es ist letztendlich, wenn man es weiß, dann ist es wirklich eigentlich banal, profan. Ja, und man denkt sich so, oh, aber letztendlich, das ist ja dieses der Vorteil der Jugend, auch, dass man sowas alles zum ersten Mal sozusagen erlebt. Vielleicht ist es dann auch da die reinste Sache, weil man noch am wenigsten Verletzungen erlebt hat. Mhm. Durch Beziehung, ja. Und dass man da und das erste Mal erleben und keine Verletzungen haben. Ne?
Weißt du, welche Frage ich mir immer stelle?
Nein.
Manchmal stelle ich mir die Frage, ob ich, was das angeht, zu arrogant bin. Und zu viele Vorstellungen habe. Gleichermaßen frage ich mich immer, hey, ich selbst, Marie, ich bringe ja auch nicht 100% mit. Es gibt ja so viele Dinge an mir, die auch nicht cool sind, ja, die nicht passen, die jemanden nicht überzeugen oder wo jemand sagt so, na gut, okay, die ist, was auch immer. Das ist ja bei jedem was anderes. Ich bin ja selbst auch nicht perfekt und dieses Streben, das ist ja auch dieses Thema, was wir schon besprochen haben, nicht committen, immer die Suche nach dem perfekten Partner und immer mehr und immer besser. Das nervt mich selbst total. Ich habe das durchschaut. Allerdings frage ich mich jetzt gerade, bin ich nicht selbst eigentlich so und warum lasse ich mich jetzt nicht mal darauf ein? Aber wenn es halt nicht funktioniert und wenn es nicht klickt und fühlt,
genau,
dann kann ich doch nichts dagegen tun.
Genau. Die Sache ist einfach die, wenn du dich verlieben würdest, dann wäre es dir egal. Hm. Das ist es ja. Also letztendlich ist es ja dieses Listending, ne? Dass du sagst, okay, ich stelle das dar, oder für mich, ich bin dieser Mensch und ich möchte bestimmte, und dieser Mann, mit dem ich zusammenkommen möchte, der muss ja auch bestimmte Kriterien erfüllen. Ja, also menschlich und vielleicht auch erfolgreich im Leben oder im Leben stehen oder was weiß ich, ja. Und das, daran erkenne ich ja immer, dass ich wirklich verliebt bin, dass überall Ausschlusskriterien auf mich einhageln und es ist mir alles egal. Also dann suche ich plötzlich keine Gründe mehr. Da sind die Gründe alle dagegen. Die Gründe dagegen sind einfach dann, die prallen alle ab.
Mich würde mal interessieren, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sowas Ähnliches auch kennen. Ihr könnt ja mal schreiben an podcast@michaelnast.com mit euren Erfahrungen zum Thema.
Hast du die E-Mail-Adresse auswendig gelernt seit der letzten Folge?
Ich habe die auswendig gelernt. Sie haben in meiner Hand Innenfläche stehen.
Tätowiert.
Ja, klar, am Knöchel. Naja, aber das finde ich schon nochmal eine spannende Frage, ja. Also gibt es da Menschen, denen geht es bestimmt ähnlich, ja. Was sind die Erfahrungen? Und ich glaube, viele sind sich darüber bewusst, so dieses Commitment-Problem und man will nicht immer, sucht was Besseres, man ist da total klar drüber. Aber andererseits ist es doch auch völlig fair zu sagen, hey, ich fühle es halt einfach nicht, ja. Also mich würde mal interessieren, vielleicht geht auch hat jemand schon mal trotzdem versucht, eine Beziehung einzugehen, obwohl man wusste, dass dieses Gefühl nicht da war.
Ich habe das versucht.
Was ist dann passiert? Das ist ja super, super. Also ich glaube, da sind wir jetzt beide nicht alleine mit. Ja, du hast es schon versucht. Ich habe es auch versucht. Ich merke jetzt, dass es nicht klickt. Und deswegen versuche ich es jetzt nicht.
Hm.
Weißt du, was aber das Gute ist?
Nee.
Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja auch darüber, über diese ganzen Erfahrungen und in Anführungszeichen gescheiterten Anbahnversuche und Dates, wie auch immer, wobei die Dates wirklich richtig gut sind. Ich muss sagen, ich habe ja richtig gute Dates gehabt. Also im Sinne von,
man
richtig was erlebt und nicht nur irgendwie bei so einem Vietnamesen in Berlin Mitte essen gehen und danach noch ein Vino im Garten trinken oder im Wiese, nicht im Garten.
Im Mormisu-Park auf der Wiese.
Im Mormisu-Park auf der Wiese, genau. Im großen Stadtgarten. Nee, richtig, richtig kreative Dates. Also das muss man... Das muss man den Hamburgern lassen. Einmal zum Beispiel war ich auf dem Schlauchboot.
Mhm.
Bis 1 Uhr nachts. Komplett alleine.
Und er? Wo war er?
Naja,
er
auf Schlauchboot.
Tut mir leid.
Oh Gott. Er war auch im Schlauchboot.
Als Beispiel so. Genau, und was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, dass man ja darüber schon auch merkt, was möchte man. Ich lerne auch viel über mich selbst. Also
bei diesen Dates.
Bei diesen Dates. Mhm. Aber was erwarte ich oder was ist eine schöne Vorstellung in meinem Kopf von einem Partner, von einer potenziellen Partnerschaft? Und darüber merke ich ja ganz viel. Also ich merke in diesem Date, das und das vielleicht gefällt mir nicht so gut. Okay, also mein potenzieller Partner sollte dann vielleicht aber das und das mitbringen. Oder eben auch nicht. Oder eben auch,
Wenn du dich verliebst, ist es dir egal.
Ich weiß. Und weißt du was? Jetzt mittlerweile, ich habe mal so eine kleine Aufstellung gemacht über die letzten Männer, die ich getroffen habe.
Oh, die Armen. Excel-Tabelle.
Ich habe wirklich gemerkt, im Prinzip ist es ja wirklich so, so eine Mischung aus allem. Das ist wirklich krass. Der eine hat einen unheimlich guten Musikgeschmack. Der andere hat einen ganz komischen, keine Ahnung, Akzent, Dialekt, wie auch immer, komme ich nicht mit klar, als Beispiel. Der andere macht gar keinen Sport. Der andere kann überhaupt nicht kochen. Der andere kann dafür richtig geil kochen. Der andere ist super sportlich oder gar nicht sportlich und macht irgendwie exakt und so weiter. Und dann denke ich aber auch so, ich weiß, total verkopft, ja?
Also,
richtig
also wenn du so anfängst schon.
Ja, natürlich. Ich weiß, es ist ja auch kein Katalog. Aber jetzt mal ganz ehrlich.
So wie Ellen Harper von Tone Hafenmann. Ich muss ehrlich. Nicht unterbrechen. Der immer so Pro- und Kontralisten macht. Und dann die Entscheidung danach trifft. Ja, ja.
Meine Freunde, die mich kennen, die wissen ja, dass ich das tatsächlich mache. Ich weiß, dass das total bescheuert ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich an alle da draußen. Jeder oder jede hat doch sowas schon mal überlegt. Die Eigenschaft von dem, meinetwegen der Klamottenstil oder Geschmack von dem oder die Haare von der oder wie auch immer. Das ist sehr oberflächlich jetzt gerade, ja. Ich rede vor allen Dingen auch irgendwie über persönliche.
Nö, aber du redest ja auch über menschliche Eigenschaften.
Genau, und ich glaube, jeder hat das doch schon mal gedacht, ja.
Also ich habe mir zumindest keine Listen aufgeschrieben. Also ich habe es mir nicht aufgeschrieben, wie du das anscheinend machst.
Ich habe nur darüber auch mich selbst besser kennengelernt, um einfach mal so zu checken, sag mal, worauf kommt es mir eigentlich an? Hm. Ich wollte mal aus diesem ganzen, aus dieser Suppe raus, weißt du, einfach mal so ein bisschen eine Etage nach oben, um mal einen Überblick zu kriegen. Klingt jetzt so, als wäre es jetzt total verrückt. Es ist ja alles human, es ist ja auch alles entspannt, ja, also... Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, manchmal hilft es einfach, die Perspektive zu wechseln, um einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen. Auch auf mich, vor allen Dingen auf mich.
Es ist aber tatsächlich so, ich muss leider alles diese Gedanken nochmal ganz runterdampfen auf eine Sache, dass es egal ist. Du würdest diese Listen nicht aufstellen, wenn du dich wirklich verknallen würdest. Also ist irgendwas da in dir, was sich enorm dagegen stemmt, dich zu verlieben in diese Person? Und da hat er nur vielleicht ein bisschen Dialekt. Ja, also vielleicht ein sächsischen, ich weiß es nicht. Aber ich habe zum Beispiel auch mal Frauen kennengelernt, die hatten so eine leichte sächsische Färbung. Das fand ich wirklich sehr niedlich. Also eine Frau, nicht Frauen. Also es klingt ja bei mir immer so. Nee, also sind alles, du suchst nach irgendwas in dir, sucht nach Gründen, die dagegen sprechen. Und das ist irgendwoher geprägt. Mhm. Und ich denke, das sind entweder Kindheitsgeschichten. Also muss ja nichts Schlimmes sein. Es ist einfach eine Prägung, ja. Oder Verletzungen, die in vorherigen Beziehungen halt passiert sind, ja. Oder in jedem Date. Jedes Date, mal du sagst, du triffst dich halt, jetzt weiß ich nicht, in Hamburg hast du dich vielleicht mit 2, 3 Leuten getroffen. Mhm. Vielleicht hat sich ein bisschen entwickelt, dann doch dagegen entschieden, auch eine Verletzung. Übrigens habe ich gerade in der Zeit, gibt es gerade so ein Zeitwissen, so ein Magazin, da habe ich drin gelesen, aber die Frage, was ist schlimmer emotional, wenn man verlassen wird oder man verlässt?
Ach, das kommt immer ganz drauf an.
Na, die These bei denen ist, dass jemand, der verlässt, ja auch schon eine lange Zeit leidende Zeit des Prozesses sozusagen hatte, bevor er verlässt sozusagen. Ja. Das fand ich ganz interessant.
Sind das meistens dann die Frauen? Okay, das jetzt
kommt. Ich habe den gar nicht ganz durchgelesen. Also diesen Artikel. Achso, du meinst jetzt die Frauen? Ich glaube, Männer sind schneller. Ich glaube, Männer wollen vielleicht, diese Verallgemeinerung.
Ja,
also,
aber ganz kurz, ich glaube, ich krieg's zusammen. Wir haben ja, wir haben doch, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Also Frauen, also ne, Achtung, wir pauschalisieren jetzt an der Stelle. Das ist natürlich ganz klar, dass das im realen Leben auch komplett anders laufen kann, unabhängig von Geschlecht oder was auch immer. Also völlig Bums, aber es gibt eine leichte Tendenz dazu, dass Frauen oftmals überlegter sind und sich länger Gedanken machen, trenne ich mich jetzt oder nicht. Das heißt,
das ist manchmal leidensfähiger.
Nee, Moment, aber was ich meine,
Die sind, die leiden, die können, Frauen, und das ist, das kann man jetzt auch wirklich verallgemeinern, Frauen können, sind leidensfähiger, sie können, sie ertragen einen Mann, der sich scheiße verhält über lange Zeit.
Genau, viel länger. Und sie wissen dann schon, und dann fangen sie an und reden darüber, sollte ich mich trennen, irgendwas läuft nicht gut, Während Männer oftmals dann eher so sehr radikal sind, ja, und nicht leiden, also wahrscheinlich würden die jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Dreivierteljahr Ups and Downs nicht so mitmachen, machen viele auch trotzdem mit, aber wahrscheinlich kommen sie eher an den Punkt und sagen so, jetzt Trennung, wenn sie sich trennen, dann jetzt sofort, ja, also dann machen sie so einen radikalen Prozess, kurzen Prozess. Und dann fängt die Leidensgeschichte an. Das ist ja auch so, wenn sich dann Frauen nach dieser langen Zeit irgendwann von dem Partner trennen, und der ist ja manchmal überrascht. Der ist ja dann überrascht, so von wegen, wie Trennung, habe ich gar nicht gecheckt, jetzt Trennung. Dann
gute Kommunikation in einer Beziehung, würde ich sagen. Okay,
das ist wieder ein anderes Thema. Das heißt, Frauen, für die ist das natürlich in dem Sinne von, sie verlassen, auch schlimm natürlich, klar. Aber sie haben ja, sind in dem Prozess der Trennung schon weiter. Während das für Männer dann ja oftmals eine Überraschung ist. Und die, die stürzen sich dann volle Kanne wieder ins Leben zurück, ja. Also raus und boom und Kumpels und saufen. Ist jetzt alles voll Klischee. Aber dann irgendwann später kommt diese etwas, ich sag jetzt mal Trauerphase in Anführungszeichen, und Verarbeitungsphase, die dann ein bisschen zurückgestellt wird und dann länger dauert im Nachhinein. Während die Frauen dann vielleicht schon wieder viel schneller drüber hinweg sind. Können wir nochmal nachprüfen? Lass uns das doch mal mit Quellen belegen das nächste Mal.
Also ich glaube tatsächlich aber auch, dass Männer... Also wir reden jetzt mal von längeren Beziehungen, ja, nicht von irgendwelchen Geschichten, die ein paar Monate gehen oder so. Ich glaube, dass Männer, wenn Männer sich trennen, auch dass das Ende eines Prozesses natürlich ist. Mhm. Ja, also da bei mir, ich habe das auch schon mal erzählt, das, darum erinnerst du dich wahrscheinlich dran. Bei mir war es ja so, weil ich ja diese so eine Verlustangst habe, also jetzt mal auch mal psychologisch, dass ich sozusagen mich getrennt habe, also unbewusst, wenn die Frau mir zu nahe kam, also sie hat sich dann für mich endlich entschieden, und dann spüre ich plötzlich, Moment mal, jetzt kommt die mir zu nah, jetzt öffne ich mich, und wenn sie jetzt irgendwann mit mir Schluss macht, das wird sie machen, das ist in meinem Kopf wirklich sicher, dann ist wieder eine massive Verletzung. Also mache ich lieber mit ihr Schluss, denn was ich nicht besitze, kann ich nicht verlieren. Ganz, ganz krude, aber so ist es dann halt. Ne? Und darum plädiere ich immer noch dafür, dass man, glaube ich, dass so eine Therapie, vielleicht reichen da ein paar Sitzungen, kriegt das nicht von einer, wir haben alle Riesenprobleme, aber das so ein professioneller Blick bei einem guten Psychologen, der das wirklich ganz schnell mal so, also ich habe das ja mit dieser Stephanie Stahl gemacht, ja, in einer Stunde, die hat mir da Sachen erzählt, da habe ich Gänsehaut bekommen, öfter mal. Ne? Also das
über ging, dich.
Ja, genau. Also ich habe ein bisschen erzählt, also so aus meiner Kindheit und so, und die hat das dann sozusagen alles sehr schlüssig dann auch so gesagt, ja, und es war nur eine Stunde. Und das ist dann mal interessant. Und ich habe dann auch nicht gelitten. Also in der tiefen Psychoanalyse gehst du ja erstmal durch so ein Leidenstal, da haben wir auch viele Angst vor. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass man sich über sich selbst klar wird. Und damit man weiß, warum man Dinge tut. Ne? Ja. Warum man das eigentlich macht.
Da hast du recht.
Und da musst du auch mal herausfinden für dich, was sind deine eigentlichen Antriebe?
Ja. Ich glaube, diese Aufstellung, die ich gemacht habe, war ein Versuch, genau diese Dinge rauszufinden. Weißt du, manchmal ist es ja auch so, etwas, von dem ich vorhin so reagiert und wegen so, viel zu verkopft und da, wenn du das nicht fühlst, ja, natürlich. Aber ich glaube, sich den Raum zu suchen und die Zeit bewusst einfach mal damit auseinanderzusetzen, weil in dem Moment, wo ich natürlich diese ganzen Dinge mir raussuche, ja, so picky bin, wortwörtlich, lerne ich ja auch etwas über mich selbst, beziehungsweise denke ja zurück an, woher kommt das eigentlich, warum ist mir das wichtig? Also zumindest habe ich das gemacht, und ich glaube, wo es drauf ankommt, und darüber kann man sicherlich streiten, ist für mich in dem Moment einfach nur, dass ich mir die Zeit nehme und den Ort wirklich einmal darüber nachzudenken. Mir die Zeit zu nehmen, über mich selbst nachzudenken.
Und was hast du denn über dich herausgefunden?
Vieles.
In diesen Listen, in diesen Aufstellungen. Was bist du für ein Mensch, der sich nach einem Menschen sehnt, der nicht zu starken Dialekt spricht, der nicht...
Also grundsätzlich ist es mir echt wichtig, dass ich jemanden habe, dem ich vertrauen kann. der Dinge macht, ja, aufgrund derer ich einfach sagen kann, ich lasse mich fallen und es ist für mich ein Vertrauensbeweis. Ich habe keinen Bock auf Spiele. Ich möchte einfach eine Ehrlichkeit und eine Offenheit. Und solche Sachen wie, wie sieht er jetzt aus? Und da, das ist in erster Linie, und das ist auch super spannend, für mich nicht das Ausschlaggebende. Ich kann dir auch sagen, warum. Ich habe nämlich dann reflektiert, wie viele Männer in meiner Vergangenheit eigentlich aussahen. Und viele auch, da würden wahrscheinlich sagen, die sahen total gut aus, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das waren jetzt nicht die, die irgendwie mit einem Sixpack da irgendwie durch die Gegend gelaufen sind. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil ich habe nicht darauf geachtet. Im Nachhinein ist mir das mal klar geworden, dass auch ehrlicherweise Freundinnen mal so meinten, so, Alter, sag mal, jetzt hätte ich es ja nicht gedacht. Und ich war
150 Kilo hätte ich jetzt nicht gedacht.
Naja, und ich war so, ja gut, also ich meine, der ist aber total lustig. Und dann war es immer so, Und ich muss sagen, ich bin ein Stück weit, natürlich muss mich jemand triggern, ja, so das Aussehen ist natürlich irgendwie auch wichtig, aber ich mache jetzt nicht erstmal so den Sixpack oder Muskelcheck, also das mache ich nicht. Oberflächlichkeit bis zu einem gewissen Grad, ja, kann sich glaube ich auch keiner von freisprechen, das ist nun mal das Erste, was du siehst. Und dann aber wirklich solche Sachen wie, der muss mich mit oder sollte mich mitreißen. Ich bin ja total spontan und abenteuerlustig. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich mir jemanden wünsche, den ich nicht durchs Leben leiten muss. Also schon jemand auf Augenhöhe und der in bestimmten Bereichen einfach ein besseres, größeren Wissensschatz hat, ja, und mich so in Anführungszeichen auch so ein bisschen belehren kann. Also
ihr euch gegenseitig vielleicht eher so, ne? Also geben und nehmen.
Ganz genau. Und das meine ich ja damit, dass ich das ja gleichermaßen auch denke, dass ich das kann in einigen Bereichen. Und das meine ich mit Augenhöhe. Also, dass man sich einfach ergänzt. Und dass der andere auch tatsächlich Ruhe und Geduld hat und aber auch Dinge in mir triggert, beziehungsweise Facetten irgendwie offenlegt. Weil das ist ja das Spannende, warum gehst du eigentlich in eine Beziehung ein? Ja, wir reden ja immer darüber, warum will man sich irgendwie verlieben und warum will man überhaupt einen Partner an der Seite? Ich meine, du kennst mich ja. Du kennst mich ja. Ich bin ja eine eigenständige Person und ich verdiene irgendwie mein Geld und ich bin unabhängig und das ist auch alles total toll. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir einfach einen Partner an meiner Seite. Und die Frage ist ja, warum tue ich das eigentlich? Ich meine, Bindung ist was Essentielles, das wollen wir ja alle im Leben. Wir streben ja danach. Ist ja ganz klar, wissen wir ja schon, seitdem wir kleine
Embryonen sind. Weißt du warum? Ja. Ich habe das letztes Mal recherchiert.
Ja.
Weil es evolutionsmäßig in unsere DNA-Erinnerung integriert ist, dass man in der Gruppe eher überlebt als allein.
Genau.
Von damals, also ganz also Urzeiten oder was.
Genau, und das Erste, was wir ja auch im Bauch unserer Mutter erlebt haben, also diese Bindung zur Mutter, das ist ja auch die erste Bindung, die wir ganz lange erfahren haben. Ja. Genau, und deswegen ist das tatsächlich etwas, was mir wichtig ist. So. Mhm. Und jetzt habe ich ein bisschen
den Faden verloren. Es ist ja auch eine Fortpflanzungsgeschichte. Letztendlich, warum sind wir da?
Ja.
Also das Banalste sagt die Wissenschaft, es geht ja um sich fortzupflanzen.
Ja,
darauf läuft alles hinaus letztendlich. Ja.
Aber der Grund, warum ich mir jemanden wünsche, ist der... Also einen Partner zu haben an meiner Seite, der auch andere Seiten in mir irgendwie rausholt und freikitzelt.
Das ist aber eine intellektuelle Geschichte.
Ja, aber das ist mir wichtig. Und das merke ich halt. Das wäre eine Frage, was ich so gelernt habe über mich. Und das ist etwas, was ich für mich einfach wichtig finde und worauf ich mich freue. Und das Gute ist, es klingt immer so traurig, ich habe das Gefühl, und ich habe ein unheimlich gutes Bauchgefühl.
Weil?
Ich habe irgendwie das Gefühl in vielen Punkten, dass das jetzt auch nicht mehr so lange dauert.
Ach so, na das war gut.
Ich kann mich auch täuschen.
Ich kenne das so vom Kumpel von mir, der mir echt, also schon wesentlich länger, der hat mir immer so einmal im Jahr gesagt, er hat immer so eine komische Formulierung benutzt. Ich habe im Urin, hat er immer gesagt, ich habe im Urin dieses Jahr findest du so die Liebe deines Lebens. Und dann hat er jedes Jahr, hat er mir das gesagt.
Super.
Er war nicht das Orakel oder der große Prophezeier offensichtlich. Genau. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall mal freuen, weil mich das ernsthaft mal interessiert. Bring noch mal deine Listen ausgedruckt mit. Oder diese aus. Das würde mich wirklich mal interessieren.
Muss ich nochmal andere Namen dazu?
Diese 80 Seiten. Naja,
nee. Ist alles sehr überschaubar. Ja.
Aber wir sind ja schon wieder so lange im Gespräch hier. Vielleicht ist eine Sache, es geistert mir die ganze Zeit immer so durch den Kopf. Ne? Die Frage ist, warum sich man sagt ja immer so, warum sich Frauen so in Arschlöcher verlieben? Oder warum sich Männer, oder warum wir uns alle in die Falschen verlieben? Ne? Und das liegt daran, zumindest bei mir war es so, dass diese Person einem immer widersprüchliche Signale aussenden. Und dadurch wird das Bindungssystem so krass aktiviert, dass man sich halt genau in diese Leute verliebt. Weil man will diese Leute dann sozusagen auch besitzen oder etwas in einem. Und das halten wir dann für Liebe, für Verliebtheit. Und wir nennen es dann auch noch Liebe. Also ich habe auch in diesem Zeitwissen-Ding da, das ist gerade erschienen, irgendwie im August oder so, da kommen Psychologen zu Wort in diesem Artikel und alle benutzen das Wort Liebe falsch. Okay. Die sagen alle Liebe, meinen aber Verliebtheit.
Vielleicht können wir das nächste Mal darüber sprechen und du bringst den Artikel dann
im Nein, Kinsen. Ja, da muss ich, ja.
Können wir nochmal recherchieren.
Genau. Aber das ist das ganz große Problem, dass wir halt Liebe und Verliebtheit halt verwechseln. Mhm. Dass wir letztendlich immer, also wir ändern den Sinn, also wir benutzen das Wort falsch und ändern dann den Sinn. Mhm. Und darum, wenn wir sagen Liebe, wollen wir eigentlich die große ewige Verliebtheit. Aber das ist wirklich für die nächste Folge, die wahrscheinlich dann 3 Stunden gehen wird, weil ich so viel darüber zu erzählen habe. Und du dann hoffentlich auch.
Ja, absolut. Aber gut, dann wird sie ein bisschen, vielleicht wird sie länger, vielleicht aber auch kürzer. Wir können ja mal.
Ja, 3 Stunden. Ich wollte deinen Blick hier testen, wie du da reagierst.
Du, gar kein Problem.
3 Kaffee, jeder eine Stunde. Ab. Und 3 Kaffee und 1 Kaffee Cognac und dann geht das schon.
Nee, nee. Ja. Nee, ja.
Genau, aber ihr könnt ja trotzdem mal uns schreiben an podcast@michaelnast.com, wie ihr das mit dem Verliebtheit, wie ihr euch verliebt, wann ihr es erkennt zum Beispiel, ob ihr uns dazu stimmen könnt oder ob wir da eure Meinung nach für den Quatsch erzählen oder vielleicht ein paar Erfahrungen.
Vielleicht gibt es auch noch eine Vorstufe von Verliebtsein. Auch das können wir mal offen lassen. Verknallt. So, bist du denn schon verliebt? Nee, ich bin nur ein bisschen verknallt und habe mich verguckt. Also sagt man ja manchmal auch.
Verknallt ist wirklich, das sage ich immer, also verliebt ist ja schon so was Größeres. Ja. Und verknallt ist halt, eigentlich ist es ja nur so angefixt, aber es meint eigentlich auch Verliebtheit, oder?
Mhm. Aber es ist eine Vorstufe vielleicht noch.
Was ist die allererste Vorstufe? Interesse.
Wenn es ein bisschen kribbelt.
Ein bisschen.
Mhm. Wir können das ja mal, wir lassen es mal offen und gucken mal, was da so reinflattert an Meinungen und dann, könnt ihr euch schon aufs nächste Mal freuen. Michael, wir trinken jetzt hier noch ein bisschen Kaffee und dann starten wir in den Tag, würde ich sagen. Ne?
Genau. Und ich wünsche dir deinen wundervollen Urlaub, denn wir werden uns erst nach deinem Urlaub widersprechen.
Ja.
Aber da ist passiert wahrscheinlich auch so wahnsinnig viel wieder. Dass wir wieder alle Themen umwerfen müssen und du dann sozusagen deine Erfahrungen erzählen musst. Was denn so verdichtetes Leben passiert ist in den letzten Urlaubstagen sozusagen.
Es bleibt spannend. Also, schönen Tag.
Ja, wünsche ich euch auch und ich dir auch.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.